Kennt ihr das auch, was ich gerade beschrieben habe, wenn einem so ein Text aus der Bibel, den man vielleicht schon lange kennt, den man öfter schon mal gehört hat oder gelesen hat, wenn er einem plötzlich so selbst ganz nahe kommt, wenn er so ins Herz geht, wenn er plötzlich anspricht und irgendwie was zu sagen hat. Mir ist das unter anderem im letzten Jahr so ergangen. Ich war im Gebetshaus Augsburg. Und da ist es ja so, da gibt es dann rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, findet da was statt in diesem Gebetsraum. Und immer, meistens ist es mal für eine Stunde ein Programm. Und ich bin in eine Gebetsveranstaltung reingeraten. Und da ging es eine ganze Stunde lang um Psalm 1. Und während ich da so saß, mit einer Bibel in der Hand und diesen Psalm 1 gelesen habe, hat er mich unwahrscheinlich getroffen. Und ich wünsche mir heute sehr, dass es dir gleich genauso geht, wenn ich den Psalm vorlese und wir zusammen darüber nachdenken. Lest mit mir diesen wunderbaren Text aus Gottes Wort. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du dadurch zu uns redest und dass wir das erlebt haben und immer mal wieder erleben, dass uns so ein Text persönlich anspricht. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Erfahrung heute in diesem Gottesdienst machen. Dass dein Wort uns anspricht und wir etwas mitnehmen können aus diesem Gottesdienst. Amen. In der neuen Genfer Übersetzung, aus der ich jetzt gerade gelesen habe, da ist Psalm 1 überschrieben mit der Überschrift Zwei Wege zur Wahl. Und diese Überschriften sind ja nicht Teil des Bibeltextes, die hat immer ein Übersetzer später hinzugefügt, deswegen sind die in unterschiedlichen Bibelübersetzungen auch sehr unterschiedlich. Aber ich finde eigentlich, dass das relativ passend ist, denn das sagt der Psalm ja nun mal grob aus. Es gibt letztendlich zwei Lebenswege, die in einem starken Kontrast stehen. Da ist der Weg der Gottlosen oder derjenigen, die Gott nicht kennen oder noch nicht kennen. Und es gibt den gegenteiligen Weg, ich nenne ihn mal den Weg der Gottesfürchtigen. Und das Ergebnis dieser beiden Wege fasst dann der Vers 6 zusammen. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Das ist der Weg der Gottesfürchtigen. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Die Gottlosen werden in Gottes Gericht nicht bestehen, sagt Vers 5. Und deshalb ist ihr Weg ins Verderben entsprechend vorgezeichnet. Die Zukunft aber gehört den Gottesfürchtigen. Und ich vermute jetzt mal, dass ihr, die ja heute hier im Gottesdienst seid, euch eher identifiziert mit den Gottesfürchtigen. Und deswegen will ich heute vor allem den Blick richten auf diese Positivaussage, also darauf, wie der Weg der Gottesfürchtigen hier beschrieben wird. Das ist für uns heute der Fokus, nämlich das, was ich hier gelb markiert habe, die Verse 2 und 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich habe diesen Text drei Fragen, die ihr vielleicht auch habt. Und meine erste Frage ist, was ist eigentlich gemeint hier mit dem Ausdruck Gesetz des Herrn. Was ist mit Gesetz des Herrn gemeint? Sind das vielleicht die 10 Gebote? Das sind ja so die bekanntesten und vielleicht auch wichtigsten Gesetzestexte in der Bibel. Heißt das, wir sollen wirklich Tag und Nacht über die 10 Gebote nachdenken? Also es ist so, wenn im Alten Testament vom Gesetz die Rede ist, dann ist das eine traditionelle Formulierung, die in der Regel zumindest mal die gesamte Tora meint, also die gesamten 5 Bücher Mose. Wenn man das Gesetz gesagt hat, dann meinte man die 5 Bücher Mose. Und später ist dann in der Bibel auch öfter mal die Rede vom Gesetz und den Propheten, auch so ein feststehender Begriff, das Gesetz und die Propheten. Und diese Formulierung meint dann eine noch größere Sammlung von heiligen Schriften, die dann die gesamte hebräische Bibel umfasst, also das, was wir heute als das Alte Testament bezeichnen. Aber als Psalm 1 geschrieben wurde, da war das Alte Testament noch nicht vollständig. Und deswegen schreibt hier der Psalmist vom Gesetz und er meint damit die Gesamtheit der ihm damals bekannten heiligen Schriften. Und für uns heute bedeutet das, wir können guten Gewissens Gesetz des Herrn hier gedanklich ersetzen mit Wort Gottes. Übertragen für uns heute ist damit gemeint die Gesamtheit der für uns verbindlichen heiligen Schriften, das verbindliche Wort Gottes, die Bibel. Soweit zur ersten Frage. Die zweite Frage ist, warum ist Gottes Wort eigentlich wichtig für euch? Das ist die Frage nach dem Why, heutzutage etwas moderner ausgedrückt. Warum ist das so wichtig, dass wir darüber Tag und Nacht nachdenken sollen? Psalm 1 steht nicht so ganz zufällig am Anfang des Buches der Psalmen, sondern die Psalmen sind in einer ganz bewussten Reihenfolge angeordnet. Das ist keine chronologische Reihenfolge, wie sie entstanden sind. Das ist auch keine literarische, beziehungsweise das ist eine thematische Reihenfolge. Da hat jemand sich hingesetzt und hat diese Psalmen thematisch geordnet. Und Psalm 1 ist sozusagen das Vorwort. Das Vorwort zum Buch der Psalmen. Und das, man kann sagen, das Eingangstor so zum Lieder- und Gebetsbuch des Alten Testaments. Und das beginnt mit einer Gratulation. Glücklich zu preisen ist, steht da, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Wort des Herrn. Und der Psalm begründet das dann mit einem starken Bild, nämlich der Mensch, der sich Tag und Nacht mit der Bibel beschäftigt und auf Gottes Wort hört, der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der tief verwurzelt ist, lebendig und fruchtbar. Ich finde das hier in der Deko, hier, ich will mich nicht blamieren, ich glaube, das ist eine Orchidee, oder, Dani? Hier sind die schön, ich weiß nicht, ob es Wurzeln sind bei einer Orchidee, aber diese Dinger da, die gehen in das, in das Wort Gottes rein. Und warum ist das so entscheidend? Das ist so entscheidend, weil die Bibel mehr ist als nur ein Buch. Sie ist mehr als nur ein Buch. Es ist nicht irgendein religiöses Buch unter vielen, so wie man ganz viele sehr gute Bücher heute lesen kann, von vielen guten Autoren, wo auch echt gute christliche Gedanken drinstehen. Aber dieses Buch hier ist nicht einfach irgend so ein Buch, sondern dieses Buch ist Offenbarung Gottes. Offenbarung Gottes. Im 2. Timotheusbrief, das, was wir gerade als Lesung gehört haben, da heißt es, die Schrift ist von Gott eingegeben, steht da. Und dieses von Gott eingegeben, da steht im Grundtext, im griechischen Grundtext eigentlich das Wort Theopneustos. Theopneustos. Und das heißt, dass dieses Wort ist Gott gehaucht oder von Gott ausgehaucht, wörtlich übersetzt. Das Wort ist von Gott ausgehaucht. Die Bibel wurde von Gott ausgehaucht. Sie ist sein Atem. Gott hat zwar viele Menschen gebraucht, um sie zu schreiben, und sie haben sich auch mit ihrer unterschiedlichen Persönlichkeit und mit ihren unterschiedlichen Schreibstilen und mit ihrer individuellen Geschichte darin eingebracht. Aber trotzdem glauben wir als Christen, dieses Buch kommt von Gott. Theologen sagen, es ist von Gott inspiriert. Das ist sein Wort. Man kann sagen, Gott öffnet hier seinen Mund. Und Weil die Bibel von Gott selbst inspiriert ist, deshalb ist sie auch die verlässlichste Quelle, um ihn zu hören. Und deshalb gilt, wenn du willst, dass Gott zu dir spricht oder mehr zu dir spricht, dann ist auf jeden Fall eine gute Idee, lies die Bibel. Und wenn du wissen willst, wer Gott ist und wie Gott ist, dann ist es auch eine gute Idee, lies die Bibel. Sagen viele dann manchmal im Gespräch, naja, wir glauben ja nicht an die Bibel, wir glauben ja an Jesus. Und das stimmt natürlich, aber meine Frage ist, an welchen Jesus glauben wir denn? Und wir glauben an den Jesus, den die Bibel beschreibt, der wahrer Gott ist, der Mensch wird, der echte Wunder tat, der Sünde Sünde nannte, der Buße predigte, der am Kreuz starb und am dritten Tag wieder auferstand. Und die Alternative wäre, wenn es nicht dieser biblische Gott ist, dann ist es eine Projektion von Gott, die irgendwie in unserem Kopf entsteht und die wir irgendwo hin projizieren. Also wenn du wissen willst, wer und wie Gott ist, dann lies die Bibel. Und wenn du wissen willst, wer du selber bist, dann lies auch die Bibel. Einmal sagen uns Menschen, dass wir nicht gut wären oder nicht gut genug. Und dann kann man in der Bibel nachlesen, im Psalm 139, dass du wunderbar gemacht bist. Dass Gott dich von Herzen liebt, dass du sein Geschöpf bist. Das sind auch Wahrheiten, die uns durchs Leben durchtragen wollen. Und wenn du in deinem Leben Veränderung brauchst, dann lies die Bibel. Wer Gottes Wort liest, darüber nachdenkt, der wird auch dadurch verändert. Das bleibt nämlich nicht nur auf der kognitiven Ebene irgendwie im Gehirn hängen, sondern das rutscht tiefer und das packt unser Herz an und das ist lebensverändernd. Wenn Gottes Gedanken zu unseren Gedanken werden, wenn Gottes Worte zu unseren Worten werden, dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, dann ist das eine Veränderung. Und das geschieht nicht über Nacht, sondern das braucht ein ganzes Leben, durch das sich das hindurchzieht. Gott will, dass durch sein Wort Gutes in unser Leben hineinkommt. Also, wer tiefe Wurzel am lebendigen Wasser schlagen will, der braucht ein verlässliches Fundament Gottes Wort. Fußballfans, ich hoffe, es sind ein paar Fußballfans hier, die kennen den Begriff Signature Move. Oder das sind so Tricks oder irgendwelche Bewegungen, die bestimmte Fußballer immer wieder machen und für die sie bekannt sind, die so wie zu einem Erkennungszeichen werden. Also ich mache mal ein Beispiel, ich hoffe, da weiß jetzt jemand die richtige Antwort. Ein Spieler, der einen schnellen Antritt hat, rechts außen spielt und der immer wieder dann schnell außen aufs Tor zuläuft, dann kurz vor dem gegnerischen Strafraum nach innen zieht und mit dem linken Fuß abschließt. Und das sehr erfolgreich. Weiß jemand, wer das war? Richtig, Arjen Robben, sehr gut. Das war sein Signature-Move und er hat immer wieder das Gleiche gemacht, es hat aber immer wieder funktioniert. Warum sollte er denn plötzlich was anderes machen? Es hat immer wieder funktioniert. Und so ist das mit uns Christen auch. Unser Signature-Move ist, wir greifen zur Bibel. Wir greifen zur Bibel. Ein Leben lang dieses eine Buch. Meine dritte Frage ist, wie kann das ganz praktisch aussehen? Die Frage nach dem How. Ich denke, wir sollten auf dreierlei Weise in der Bibel verwurzelt sein. Das eine ist, wir brauchen das zugesprochene Wort aus einer Predigt zum Beispiel, kann auch sein aus einem Podcast oder so, das zugesprochene Wort Gottes für uns. Wir brauchen zweitens das besprochene Wort Gottes. Das besprochene, also zum Beispiel das, was im Hauskreis geschieht oder in der Bibelstunde oder auch zu Hause in der Familie. Das besprochene Wort Gottes. Und wir brauchen drittens das selbstgelesene Wort Gottes. Und jetzt erzähle ich euch, warum mich das damals in Augsburg so getroffen hat. Ich saß in diesem Gebetsraum mit meiner Bibel in der Hand, habe diesen Psalm 1 gelesen und dann hat mich plötzlich dieser Text an eine Wahrheit erinnert, die ich ganz tief im Herzen wusste, die mir bekannt war, aber ich habe es nicht so gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht sehr regelmäßig selbst in der Bibel gelesen. Und ich habe schon gar nicht Tag und Nacht darüber nachgedacht. Ich habe das nicht gemacht. Mir fiel das schwer. Wie sieht das bei dir aus? Und wenn ich dann doch in der Bibel gelesen habe, dann habe ich gemerkt, dass mein Zugang dazu oft eher, ich nenne das mal, technisch war. Was meine ich damit? Das war so, wie man das halt im Theologiestudium lernt. Ja? Also ich gucke mir einen Text an und ich analysiere erstmal, wer schreibt hier was an wen, zu welchem Zeitpunkt war das und was ist die Intention, die er damit rüberbringen will. Und das sind auch total wichtige Fragen, wenn man so einen Text auslegen will. Aber ich habe mich viel zu wenig gefragt, was soll das denn mir sagen? Was soll mir das denn sagen? Wie sieht es bei dir aus? Wie liest du die Bibel? Mich hat das dann nach Augsburg noch längere Zeit beschäftigt und ich habe mir irgendwann fest vorgenommen, ich will das wieder regelmäßig lesen und ich will diese Texte nicht technisch lesen, sondern ich will sie kindlich lesen. Ich will sie so lesen wie ein Kind Gottes, dem der Papa was zu sagen hat. Und habe dann vor einigen Monaten angefangen mit einem Bibelleseplan. Wenn dir das jetzt so geht wie mir damals im Gebetshaus, dann lade ich dich ein, mit mir neu durchzustarten. Wie kann das praktisch aussehen? Ich habe vier ganz praktische Ideen beigebracht. Die erste Idee ist, wenn du regelmäßig in der Bibel lesen willst, oder das ist mein wichtigster Tipp eigentlich, dann fang nicht vorne an. Fang nicht vorne an. Ich habe das als Jugendlicher schon gemacht, vorne angefangen und ich ziehe das jetzt mal irgendwie durch und dann bei dritter Buch Mose war ich raus. Also fang nicht vorne an, sondern überleg dir eine gute Reihenfolge oder es gibt viele Bibellesepläne im Internet, die eine gute Reihenfolge vorgeben und in der Regel fängt man im Neuen Testament an. Der zweite Tipp ist, versuch dir jeden Tag einen festen Zeitraum zu reservieren. Für die meisten wird das wahrscheinlich eher morgens sein, für mich persönlich ist das eher abends. Aber reservier dir einen festen Zeitraum von vielleicht 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten, mehr braucht es nicht. Und dann nutz den und lies jeden Tag 2 Kapitel oder vielleicht 3. Und ganz ehrlich, jeden Tag schaffe ich das auch nicht, aber ich habe es mir zumindest reserviert und meistens klappt es. Dritter Tipp, sei geduldig. Ich habe früher öfter mal die Bibel so gelesen, ich habe die genommen und aufgeklappt und dachte, jetzt in dem Moment soll mir jetzt Gott was dadurch sagen. Und das gibt's auch, ich habe es auch schon erlebt. Aber vor allem glaube ich heute, Bibellesen ist ein Langstreckenlauf. Das ist kein kurzfristiger Adrenalinkick, wo jetzt in dem Moment, wo ich es abrufen will, da irgendwie was kommt, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Ich habe mir sagen lassen von Leuten, die sich damit auskennen, dass die ganz großen Lichtblicke vielen Menschen erst beim dritten Durchlesen der gesamten Bibel kommen. Das ist nämlich wie der Baum, der in dem Psalm hier beschrieben wird. Der steht an diesem Wasser und der wächst, aber die Früchte, die sind ja nicht sofort da. Da braucht es ja eine Zeit, bis die Früchte wachsen. Oder ein anderes Beispiel, wo jemand Bibelverse abgerufen hat, die er eigentlich in seiner Kindheit oder in seiner Jugend vielleicht schon auswendig gelernt hat, nämlich Jesus, als er von Teufel in der Wüste versucht wird. Da antwortete er 3-mal mit einem Bibelvers. Das sind ja nicht Sachen, die in dem Moment er es gelesen hat, sondern die hat er vorher, schon lange vorher kannte er die und ist damit groß geworden und konnte die dann abrufen. Oder noch ein ganz anderes Bild. Ich glaube, es ist wie mit einem Lagerfeuer. Stellt euch ein großes Lagerfeuer vor, wie bei den Pfadfindern. Und da muss man Holz sammeln. Holz sammeln. Und Holz sammeln, das dauert und ist vielleicht auch ein bisschen nervig und anstrengend. Aber man muss Holz sammeln, möglichst viel Holz, damit es ein möglichst großes Feuer wird. Das ist unsere Aufgabe, Holz sammeln. Gottes Aufgabe ist anzünden. Das ist Gottes Aufgabe, anzünden. Aber wir können Holz sammeln. Und mein vierter Tipp oder meine vierte Idee, vielleicht ist es ja möglicherweise für dich auch dran, einen längeren Zeitraum zu reservieren und wirklich mal das wörtlich zu tun, was hier in diesem Psalm beschrieben ist, nämlich wirklich Tag und Nacht drüber nachzudenken. Es gibt total viele Angebote von Bibelschulen, das reicht von einer Woche bis zu 3 Jahren, kann man alles machen, zum Beispiel vom Bund FEG gibt es auf dem Forgenhof jedes Jahr eine Kurzbibelschule, ich glaube eine Woche. Und das kann auch eine Möglichkeit sein, sich wirklich mal so einen Zeitraum zu reservieren und sowas mal zu machen. Es gibt auch Online-Bibelschulen übrigens. Was in jedem Fall wichtig ist unser Psalm hier redet von dem Verlangen nach Gottes Wort, beziehungsweise Luther übersetzt von der Lust am Gesetz des Herrn. Es geht darum, dass das Freude macht. Es geht darum, dass das Freude macht, das Gottes Wort regelmäßig studieren, es zu lieben. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung machen, das funktioniert auch, wenn man mal wieder damit angefangen hat und wenn man dann immer mehr Zusammenhänge erkennt. Und vielleicht für die Eltern eine Motivation. Es ist total interessant, die Geschichten, die man nur aus der Kinderbibel kennt, mal so zu lesen, wie die echt waren. Kann ich nur empfehlen. In unserem Gemeindeleitbild, was wir vor einiger Zeit aufgestellt haben, da haben wir also 12 Merkmale einer lebendigen Gemeinde definiert. Und da haben wir das so ausgedrückt, dass es genau dieses Thema mit dem Verlangen. Wir haben geschrieben, wir beschäftigen uns gerne und regelmäßig mit der Bibel. Also es geht nicht um eine Quälerei und es geht auch nicht um eine Gesetzlichkeit. Es geht nicht darum, etwas zu tun, was man irgendwie vollbringen muss, um von Gott gerettet zu werden. Das ist nicht, sondern es geht darum, etwas zu tun, was Freude macht und was unsere Wurzeln tiefer wachsen lässt. Die gute Nachricht ist, es gibt nur einen Mann, der diesem Anspruch des Psalms in vollem Umfang gerecht geworden ist. Es gibt nur einen Psalm 1 Mann und das ist Jesus selbst. Jesus ist nicht dem Rat gottloser Menschen gefolgt. Er ist nicht den Weg derer gegangen, die Gott ablehnen, und er hat auch nicht Umgang mit den Spöttern gepflegt. Jesus ist der Mann, der glückselig genannt wird. Er hat am Kreuz durch sein Blut, durch sein teures Blut dafür gesorgt, dass wir nicht an hohen Ansprüchen gemessen werden, sondern dass Gott uns mit Gnade ansieht. Und dieser Jesus, der lädt uns ein, ihm zu folgen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Gnade. Er hat am Kreuz für unsere Unvollkommenheit bezahlt, auch für unsere Müdigkeit, unsere Bibelmüdigkeit, unsere Ablenkung, unsere Halbherzigkeit, und er schenkt uns seinen Geist, der uns neu motiviert und begeistert. Vielleicht ist es für dich heute ein Moment, in dem du sagst, ich will neu anfangen. Ich will neu Wurzeln schlagen, nicht irgendwo, sondern ich will neu Wurzeln schlagen am Wort Gottes. Und ich will mich neu diesem Jesus hingeben, der das alles für mich getan hat. Dann lade ich dich dazu herzlich ein. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du unser Vorbild bist, dass du der Psalm 1 Mann bist und dass du im Willen des Vaters so fest verwurzelt warst. Bitte vergib uns unsere Müdigkeit und beleb uns neu durch deinen Geist und motivier uns, dein Wort zu lesen und es zu lieben und es zu leben.